So bitten wir dich wieder, Heiliger Geist, führe du uns in der Wahrheit. Führe uns tiefer hinein in Worte, die wir längst kennen. Lass es eine gleichsam Tür sein, die uns Neues offenbaren kann. Darum bitten wir dich. Amen.
Amen.
Liebe Brüder und Schwestern hier und am Radio Horeb, ich möchte jetzt noch einen Begriff, einen Titel, den man Gott gibt, der im ganzen Alten Testament dauernd auftaucht und im Neuen Testament mit Ihnen durchbetrachten. Ein Titel, den wir kennen, wo wir vielleicht nicht einmal mehr viel denken oder vielleicht auch gar keine richtige Vorstellung davon haben. Und das ist, wie es der Psalmist selber sagt, der Herr ist mein Hirte. Was steckt denn da drin in diesem Hirtenbild des Alten Testaments, im Neuen Testament? Finden wir dort diesen Gott, den wir jetzt betrachtet haben, vielleicht in einer ganz besonderen Weise? Also Hirten spielen im Alten Testament eine sehr bedeutende Rolle. Und so ist gerade das Bild des Hirten, kann man sagen, wie geschaffen, um zu einem Bild für Gott zu werden. Israel war ja von Anfang an ein Volk, das stets in Bewegung war. Es war immer unterwegs. Es hatte die Lebensweise der Nomaden. Die Hebräer der Frühzeit waren also den Gefahren von Wetter und wilden Tieren ausgesetzt. Man muss das alles im Hintergrund haben, wenn wir dieses Wort Hirte auf Gott angewendet sehen und betrachten. Also die Hebräer, sie mussten praktisch beständig wachsam sein. Sie mussten dauernd gerüstet sein gegenüber all diesen Gefahren. Und ich glaube, es ist nicht ganz schwer, diese Dinge, diese Bilder zu übertragen auf unsere Zeit. Wachsam sein, gerüstet sein. Wir sind umgeben von Gefahren, von Tieren. Das Alte Testament zählt ja alles Mögliche für wilde Tiere auf, wo gemeint sind eigentlich nicht die Tiere, sondern Feinde. Sei es dämonische Feinde oder menschliche Feinde. Ja. Insofern werden Sie merken, wenn wir tiefer in dieses Wort Hirte, in den Sinn, in den Begriff hineinfinden, wie dieses Wort auch für uns heute, die wir in gleicher Situation sind als Volk Gottes, eigentlich uns eine Hilfe ist. Und nun diese naturbedingte Wachsamkeit Israels, und zwar gerade auch in ihrem ganz alltäglichen Leben, übte einen tiefgehenden Einfluss auf den Volkscharakter aus. Und gerade an den großen Gestalten der Geschichte Israels erkennt man, dass eigentlich das jüdische Volk ein Hirtenvolk war. Da ist zunächst Abraham, der Vater des auserwählten Volkes. Er war ein machtvoller Hirte mit Herden, die so zahlreich waren, dass das Land nicht ausreichte. Sie und die seines Vetters Lot waren nicht mehr zu sättigen. Sie mussten sich trennen, neues Land suchen. Also Abraham war ein großer Hirte. Dann ist da der große Führer Mose, der für Israel das Gesetz empfangen hat und durch den das Volk zum Volk Gottes wurde, überhaupt zum Volk wurde. Und was ist mit ihm? Er hütete 40 Jahre die Schafe seines Schwiegervaters Jethro. Ein erfahrener Hirte in der Wüste. Er sollte diese neue Herde Israel durch die Wüste führen. Da merken Sie, dieses Wort hat für die Israel einen unheimlichen Inhalt. Ja. Und als Jahwe diesem Mose, diesem Hirten, im brennenden Dornbusch erschien und ihm den Auftrag gab, das Volk aus Ägypten herauszuführen. War die 40 Jahre Hirtenamt sicher nicht für die Katz? Er hat die Wüste kennengelernt, er hat die Gefahren der Wüste kennengelernt. Und das dürfen wir immer auch im übertragenen Sinn sehen. Ich habe Ihnen ja schon erklärt, dieser Tage, die Geschichte Israel ist unsere geistliche Geschichte. Also Gott bereitet immer vor, hat den Moses vorbereitet, hat andere vorbereitet, er hat auch sie vorbereitet. Deshalb das, was sie heute erleben, erfahren, erleiden, ist notwendig, um das Morgen leben zu können. Sie werden immer vorbereitet für das, was kommt. Wenn sie aber im Heute das nicht annehmen, können sie auch das Morgen nicht verkraften. Das ist das Problem. Wir sind ja dauernd am Wachsen. Nicht? Und Gott bereitet uns immer Schritt für Schritt vor. Und wenn Sie einmal in Ihr Leben hineinschauen, ehrlich, und mal die Schritte beobachten und vielleicht einmal an harte Situationen denken und einmal überlegen, was hatten die mir gebracht für das weitere Leben, dann kommen Sie vielleicht drauf. Aber vielleicht haben Sie es nicht richtig ausgenutzt. Und haben sich deshalb auch in weiteren Schritten schwerer getan, als notwendig war. Es geht um Wachstum. Und immer das, was heute ist, dient dem Morgen. Gott bereitet uns immer für das Nächste vor. Und er wird Sie auch manchmal heute Erfahrungen machen lassen, die für Sie morgen und übermorgen ganz wichtig sind. Vielleicht haben Sie Erfahrungen gemacht als Junggeselle, die Sie dann in der Familie ganz notwendig brauchen. Ohne diese Erfahrungen hätten Sie keine Antwort, würden Sie versagen. So müssten Sie es einmal sehen. Und das sehen Sie wieder an Israel, an den Hirten Israels. Und gerade unter dem Bild Hirten, sie wurden vorbereitet. Sie werden es nachher noch weiter sehen. Und dann geht uns erst auf, was hinter dem Wort steckt. Das ist dieser Gott, der mit uns durch die Wüste unseres Lebens geht. Und der uns einiges zumuten muss, damit wir das Nächste schaffen, um wachsen zu können. Das Ziel ist immer Wachstum. Hineinwachsen in das Geheimnis Gottes. Wir sehen die Dinge immer nur einzeln. Wir müssen Zusammenhänge sehen. Wachstum, das ist nicht etwas von heute, sondern ist ein Dauergeschehen. Und es braucht halt bei einem Baum auch mal massive Stürme. Sonst kommt er nicht auf die Idee, seine Wurzeln tiefer zu greifen. Und wenn er dann mal erwachsen ist und der Sturm kommt, dann liegt er auf dem Bauch. Ja? Aus ist. Sind Sie sich das mal klar? Sie haben harte Zeiten durchgelebt, um später Ihren Dienst tun zu können. Und nicht gleich bei jedem kleinen Windle umzukippen. Ich denke, wenn Sie das einmal unterwegs jetzt so betrachten, also nicht zu sehr betrachten, nicht, dass Sie dem Nächsten hinter drauf fahren, vor lauter Betrachtung, aber lassen Sie mal das durch den Kopf gehen, betrachten Sie Ihr Leben, Lebensbetrachtung. Da wird Ihnen vielleicht manches aufgehen und Sie werden dort, wo Sie kritisiert und gemeckert haben, wie ein alter Geißbock ohne Hörner, dort werden Sie plötzlich danken. Ja, das ist es. Das ist der Hirte, der uns führt, damit wir andere wieder führen können. Wer keine Erfahrung hat, kann niemand führen. Vor allem nicht durch die Wüste. Vor allem nicht durch Dunkelheit. Also dort in der Wüste offenbarte Jahwe dem Mose im brennenden Dornbusch seinen Namen, sein Wesen. Sein Wesen, dort in der Wüste, in der aussichtslosen Wüste, dort, wo er Hirte war. Und zwar erst nach 40 Jahren. Wir wollen immer schon Gotteserscheinungen haben am ersten Tag, wenn wir mit Gott anfangen. Nach 40 Jahren. Mit 40 geht der Mensch nach innen. Wird er fähig zum inneren Gebet. Die 40 ist eine wichtige Zahl. Ja. Aber weil wir schon vorher aufgeben und keine Lust mehr haben, kommen wir gar nicht dahin, was uns mit 40 geschenkt werden könnte. Wir halten es nicht durch, wir sind nicht dauerhaft. Und das ist das Wesen des Hirten. Dann denken Sie mal an David, den Gründer der Dynastie, könnte man sagen. Jener Dynastie, aus der der Messias geboren werden sollte. David hütete die Schafe seines Vaters. Als der Prophet Samuel nach Bethlehem kommt, im Auftrag Gottes, um einen der Söhne von diesem guten Vater zum König zu salben, vom Isai, nicht? Da stellt er ihm seine Söhne vor, 6 Stück. Und einer ist schöner wie der andere. Und der Samuel denkt immer wieder menschlich, ja, das könnte sein. Und der Herr sagt, habe ich nicht gewählt. Da kommt der Nächste, noch schöner, ja, der könnte sein, habe ich nicht gewählt. Und da waren alle 6 durch. Ja, hast schon keinen mehr. Ja? Sagte Samuel zu Isai. Und so sagte, der Jüngste fehlt noch, aber der hütet die Schafe. 1 Samuel 16, 11. Und so wurde David von der Weide geholt. Und Samuel salbte ihn zum Hirten für sein Volk. Das ist er. Der Hirte, nicht die anderen. Und so heißt es dann im Psalm 78 mit Recht, er erwählte seinen Knecht David. Er holte ihn weg von den Hürden der Schafe. Von den Muttertieren nahm er ihn fort, damit er sein Volk Jakob weide und sein Erbe Israels weide. Er sorgte für sie mit lauterem Herzen und führte sie mit klugen Händen. Gelernt hat er es in der Wüste bei seinen Schafen. Die Führer der jüdischen Geschichte waren also Hirten, die das Volk leiteten. Nun, bei uns ist dieser Beruf ja selten geworden. Und darum ist es, glaube ich, einmal wichtig, da es ja ein wichtiges Wort im Alten wie im Neuen Testament ist, dass wir den wirklichen, und zwar alttestamentlichen Begriff des Hirten zuerst einmal beleuchten. Einfach um diese wunderbare Verheißung für unser Leben, der Herr ist mein Hirte, überhaupt zu verstehen. Man kann im Hebräischen für das Wort Hirte 3 Bedeutungen unterscheiden. Wir finden diese Bezeichnungen erstens einmal für scharf beobachten, also mit äußerster Aufmerksamkeit wachen. Wenn Sie die verschiedenen Stellen der Heiligen Schrift des Alten Testamentes einmal lesen, werden Sie auf diesen Hirten stoßen, auf diese Hirtenbeschreibung. Scharf beobachten, mit äußerster Aufmerksamkeit wachen. Und das übertragen Sie mal schon nebenbei auf Gott. Ja? Wer ist dieser Gott? Und dann denken Sie an die letzten Tage, was wir über diesen Vater gesagt haben. Scharf beobachten, mit äußerster Aufmerksamkeit wachen. Dann zweitens, gewohnheitsmäßig auf der Hut sein. Gewohnheitsmäßig, also als Selbstverständlichkeit. Achtsam und gerüstet für drohende Gefahr. Also gleichsam nicht bloß hier und da, sondern gewohnheitsmäßig. Tag und Nacht, das gehört zum Hirten. Das ist seine Haltung. Auf der Hut sein, achtsam sein, gerüstet für drohende Gefahren. Und nicht erst sich rüsten, wenn die Gefahr schon da ist. Die schneller ist als meine Rüstung. Ja? Ja? Das ist eine unheimliche Grundhaltung. Und das ist Gott, sagt Israel. Und drittens, sorgfältig überlegen. Vorausschauen und planen. Sorgfältig überlegen. Vorausschauen und planen. Also alle 3 Worte haben einen aktiven Charakter. Ein Hirte verkörpert also alle drei Begriffsinhalte. Alle drei. Er ist auf der Hut, er ist umsichtig, er ist wachsam, er ist bereit, er sorgt und ist besorgt. Jemand erzählt dir eine Erfahrung, die er gemacht hat, als er mal einen Tag mit einem Hirten in Frankreich gelebt hat. Und er beschreibt diese Erfahrung folgendermaßen. Interessant. Der Schäfer hat sich den ganzen langen Tag nie hingesetzt. Ab und zu lehnte er sich auf seinen Stab. Aber niemals setzte er sich auf den Boden, damit er seine ganze Herde immer im Auge hatte. Ein Hirte ist ein Mensch, der sich mit Leib und Seele seiner Aufgabe verschrieben hat. Er lebt für seine Herde und mit seiner Herde. So diese Beobachtung, ja, wunderschön, entspricht genau dem biblischen Begriff. Sehr eindrucksvoll drückt das auch die Parabel, die der Prophet Nathan dem David erzählt hat, aus. Also David, so den Ehebruch begangen hatte. Da kam ja der Prophet Nathan und hat ihm das vor Augen geführt in der Form einer Parabel. Nämlich, er erzählte von einem armen Mann, der ein kleines Lamm hatte. Und es heißt in 2 Samuel 12,3, er zog es auf und es wurde bei ihm zusammen mit seinen Kindern groß. Es aß von seinem Stück Brot und es trank aus seinem Becher. In seinem Schoß lag es und war für ihn wie eine Tochter. Eine wunderbare Schilderung. Aber da wird man die Nähe des Menschen damals, des Hirten mit dem Lamm. Also so kennt der Hirte seine Tiere. Und so kennen die Tiere seinen Hirten oder ihren Hirten. Also er lebt so eng mit ihnen zusammen, immer den Blick auf den Vater haben, den wir betrachtet haben. Er lebt so eng mit ihnen zusammen, dass er fühlen und spüren kann, wie es ihnen geht. Fühlen und spüren kann, wie es ihnen geht. Also ihm entgeht keine Veränderung eines Schafes, ihm entgeht kein Mangel eines Schafes. Seine Autorität unter den Schafen gründet sich ganz und gar auf seine ständige Gegenwart. Das ist seine Autorität, seine ständige Gegenwart, auf seine Zuwendung und auf seine Sorge. Das ist seine Autorität, also im Blick auf die Schafe. Also ein Hirt ist kein Weichling, sondern der Hirt ist ein Mann, der fähig ist und bereit ist, seine Tiere zu verteidigen und wenn nötig bis zum Kampf. Und da haben wir wieder ein unheimliches Beispiel bei David. In 1 Samuel 17, 34 bis 36, da heißt es, als David zu seinen Brüdern kam, um ihnen etwas zu bringen, die im Kampf mit den Philistern standen, es war also gerade Krieg wieder, und erlebte, wie die Israeliten Angst hatten vor der Drohung dieses Goliath. Das war dieser Kampf, dieser Krieg. Und da hat sich David selbst angeboten, in diesen Kampf zu gehen. Und er antwortete dem König Saul, der ihn ja zurückhalten wollte, das war ja am Bur, nicht? Unerfahrener Kämpfer. Saul wollte ihm ja seine Rüstung geben, aber die hatte Bass, da konnte er überhaupt nicht laufen. Ihm hat seine Hirtenschleuder genügt. Und da antwortet er, der David, zu Saul, dein Knecht hat für seinen Vater die Schafe gehütet. Wenn ein Löwe oder ein Bär kam und ein Lamm aus der Herde wegschleppte, lief ich hinter ihm her, schlug auf ihn ein und riss das Tier aus seinem Maul. Und wenn er sich dann gegen mich aufrichtete, packte ich ihn an der Mähne und schlug ihn tot. Sehen Sie, Bär und Löwen. Das ist ein Hirte in Israel. Das ist das Bild. Bär und Hirte, ein Tier, Bild für die stärksten Kraft und Mächte. Aber der Hirte ist größer. Merken Sie wieder die Übertragung auf Gott, was das für ein massives Bild ist. Dass wir so leicht lesen, der Herr ist mein Hirte, so Schäflestreichler und so, von wegen. Löwe und Bär am Schlawittchenpacker, am Zammerschnetterer, ja, verstehen Sie, das ist Hirte. Also das sind schon, da wird uns bewusst, was das Wort Hirte bedeutet. Ja. Dein Knecht hat die Löwen und die Bären erschlagen, sagt er. Und diesen unbeschnittenen Philister soll es genauso ergehen wie ihnen, weil er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Ja. Also das ist ein Hirte. Das ist ein ganz massives Bild. Das ist dieser Gott der Allmacht, der Vater, aus dessen Hand uns niemand entreißen kann. Also welcher Mut eines Hirtenjungen, ja, kann man sagen. Ein Hirte ist also nicht nur seiner Aufgabe verschrieben, er ist nicht nur tapfer, er ist auch ein Mann mit starkem Verantwortungsbewusstsein. Verantwortungsbewusstsein. Das Kapital damals bestand eben in Herden, und zwar unter der Sorge eines Hirten. Das war das Kapital, das einer hatte. Die Herden, Jakob kam mit großen Herden zurück. Ja. Kamen Schafe um, wurde der Hirte zur Rechenschaft gezogen und er musste Schadenersatz bringen. Und genau diese Verlässlichkeit, dieses Verantwortungsbewusstsein finden wir bei Jesus, dem guten Hirten. Diese Verlässlichkeit, dieses Verantwortungsbewusstsein. Er riskiert sein Leben, um die Schafe zu retten, um sie aus dem Rachen des Löwen und des Bären zu reißen. Das ist es doch. Und wir hören ihn sagen, es ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich keinen von denen, die er mir gegeben hat, zugrunde gehen lasse. Johannes 6, 39. Es ist der Wille dessen, der ihn gesandt hat, der ihm diese seine, wie es heißt, wo Jesus sagt, die Schafe des Vaters ihm anvertraut hat. Und er sorgt dafür, dass keiner verloren geht. Jetzt denken Sie wieder an diese ganzen Eigenschaften, die wir vorher vom Hirten genannt haben. Aufmerksam, jedes im Auge, damit ihm keins durchbrennt, dass er keins verliert. Ja. Also man kann das Bild eigentlich nie zu Ende betrachten, auf Gott hin. Und am Ende seines Lebens, in Johannes 17, 12, im Abendmahlsaal, sagt Jesus, solange ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, Vater, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet. Und keiner von ihnen ging verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit sich die Schrift erfüllt. Sohn des Verderbens, der freiwillig die Herde verlassen hat. Er wurde nicht geraubt. Ein schlechter Hirte hingegen ist eigentlich, für damalige Vorstellung, eine Schande und ein Ärgernis. Im Alten Testament hören wir von der Verurteilung solcher pflichtvergessener Hirten, zum Beispiel beim Propheten Zacharia 10,3. Gegen die Hirten ist mein Zorn entbrannt, die Leithammel ziehe ich zur Rechenschaft. Ja, also ganz massiv. Verurteilung pflichtvergessener Hirten. Wenn wir das auf uns anwenden, die ganz konkreten Hirten der Kirche, die Nachfolger der Apostel und so weiter, aber auch auf uns alle. Eltern sind die Hirten ihrer Kinder und so fort. Ja. Ja, das ist gar nicht mehr ganz so ganz einfach. Oder bei Ezechiel 34, 7 bis 10. Darum, ihr Hirten, hört das Wort des Herrn. So wahr ich lebe, Spruch Gottes des Herrn, weil meine Schafe geraubt wurden und weil meine Schafe eine Beute der wilden Tiere wurden, denn sie hatten keinen Hirten. Und weil meine Hirten nicht nach meiner Herde fragten, sondern nur sich selbst und nicht meine Herde weideten. Darum, ihr Hirten, hört das Wort des Herrn. So spricht Gott der Herr. Nun gehe ich gegen die Hirten vor und fordere meine Schafe von ihnen zurück. Ich setze sie ab. Sie sollen nicht mehr die Hirten meiner Herde sein. Die Hirten sollen nicht länger nur sich selbst weiden, das heißt also die Schafe ausnutzen für sich, Geld machen oder essen oder weiß ich wie. Ich reiße meine Schafe aus ihrem Rachen. Also, das heißt, sie haben es geschlachtet und gegessen, das war ihr einziges. Ich reiße meine Schafe aus ihrem Rachen. Sie sollen nicht länger ihr Fraß sein. Also, massive Sprache. Da spüren wir auch an diesen Worten die Verantwortung des Hirten. Und wenn Sie immer wieder an diese drei Definitionen vom Hirten hören, wie es in der hebräischen Sprache zum Ausdruck kommt, nicht, dann verstehen Sie das. Und dann merken Sie auch, dass das ein unübertreffliches Bild ist für Gott. Ja. Aber ich muss es vom Hebräischen her verstehen, was Hirte damals bedeutete. Wenn ich es von heute her sehe, ist das ein liebliches Bild auf der Schwäbischen Alb. Endlich ein Hirte mit Schäufle. Ich stehe es nicht. Verstehen Sie? Denn da kommen keine Löwen und so. Oder in Jeremia 23, 1 bis 2. Wehe den Hirten, die Schafe in meiner Weide zugrunde richten und zerstreuen. Spruch des Herrn. Darum, so spricht der Herr, der Gott Israels, über die Hirten, die mein Volk weiden. So spricht er, wehe den Hirten, die Schafe in meiner Weide zugrunde richten und zerstreuen. Ihr habt meine Schafe zerstreut und versprengt und habt euch nicht um sie gekümmert. Jetzt ziehe ich euch zur Rechenschaft wegen eurer bösen Taten. Spruch des Herrn. Also diese scharfen Worte gegen schlechte Hirten zeigen etwas von der Hochschätzung guter Hirten. Und ich denke, wenn wir dieses Bild wieder tiefer ins Herz lassen, wir alle, aber auch die Hirten der Kirche, ich glaube, dass wir immer wieder neu uns eigentlich schämen müssen. Gott hat uns das Kostbarste anvertraut, unsterbliche Seelen. Und wir nutzen sie aus. So heißt es ja. Wir leben von ihnen, die zahlen uns. Die anerkennen uns, wir kriegen sogar die Ehre von ihnen. Aber was tun wir für sie? Riskieren wir unsere Ehre für sie? Dass sie auf dem Weg bleiben, dass sie in der Wahrheit bleiben? Riskieren wir unsere Ehre? Riskieren wir, dass wir in allen Zeitungen stehen, als Fundamentalisten und Blödel? Nur weil wir sie im Sinne Christi leiten und führen? Gucken Sie mal, wie es dem Benedikt gegangen ist in der deutschen Presse. Ja, schauen Sie doch mal. Sind wir Hirten bereit, genauso wie er, den Weg geradeaus weiterzugehen, egal was die Welt sagt, schreibt, pfeift? Stellen Sie, gilt für uns alle, aber gerade auch für die Hirten. Nicht? Und ich denke, wenn wir dieses Bild ernst nehmen und wenn Hirten dieses Bild wieder ernst nehmen und vor allem diese Drohungen des schlechten Hirten, der von der Herde lebt, aber nicht bereit ist, für sie zu sterben, wissen Sie, sterben in Anführungszeichen. Ja? Die Ehre riskieren, guten Namen riskieren, verstehen Sie, in allen Zeitungen rumgeschmiert zu werden, verstehen Sie, das ist auch eine Form von Sterben. Ich glaube, dann kommt Besinnung in die Kirche, auch in die deutsche Kirche. Jetzt ziehe ich euch zur Rechenschaft wegen eurer bösen Taten, Spruch des Herrn. Also, diese scharfen Worte, habe ich gesagt, ist natürlich auch ein Ausdruck umgekehrt, wie großartig eigentlich der gute Hirte ist. Jesus selber, aber auch die, die versuchen, ihm zu folgen. Die nicht nach rechts und links schauen, sondern die Herde führen. So wie es Jesus dem Petrus am See Tiberias gesagt hat. Ja, das war ganz eindeutig. Nur im Deutschen klingt alles immer selbst. Da steht immer dreimal, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Das steht aber nicht da. Das erste Wort heißt, ernähren und pflegen. Das erste griechische Wort heißt, ernähre und pflege meine Herde, meine Schafe. Ernähren und pflegen. Er soll ihnen alles mitteilen, was für ihr Leben wichtig ist. Die Sakramente oder jetzt der Ablass zum Beispiel. Alles aus dem Schatz der Kirche. Das kann Petrus alles geben. Ernähre und pflege sie. Und das zweite Wort heißt, leite und führe sie. Ja? Was ganz anderes als weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Sondern leite und führe sie. Du musst sagen, wo der Weg hingeht. Du musst sagen, was falsch ist. Du musst den Weg weisen. Du musst sie zurückrufen. Er hat eine Vollmacht. Die zwei Worte stehen da am See Genezareth. Das ist was ganz anderes. Und genau das ist es. Das ist der Hirte. Drum Schafe. Darum heißt es, steht im Griechischen Schafe. Ja. Weide. Nicht einfach nur Weide, sondern nähre und pflege sie. Das ist schon ein bisschen was anderes wie nur weiden. Ja. Da kann ich sie auf die Wiesn ausschicken und du geh Kartenspiele, geh, nicht so lange die weiden. Nein, ernähre und pflege sie. Guck, dass sie das kriegen, was sie notwendig brauchen. Ein Heilmittel. Und pflege sie. Heilung. Gesund pflegen. Ja. Und dann leite und führe sie. Ganz klar. Ja. Das ist die Aufgabe des Hirten. Nicht? Und der Jesus sagt das klipp und klar am See von Genezareth. Zu Petrus, aber nur zu Petrus. Zu den anderen nicht, es waren ja noch 6 dabei von den Jüngern. Und diese scharfen Worte gegen schlechte Hirten, nicht? Das kann einem schon ein bisschen das Gedärm rumdrehen, wenn man es ernst nimmt und selber so einen Hirtendienst hat. Für ein Volk mit so einer Hirtentradition wie Israel bedeutet natürlich dieses Bild des Hirten, jetzt auf Gott angewandt, etwas Großartiges. Und so heißt es im Psalm 23,1, der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Nichts wird mir fehlen. Oder im Psalm 80,2, du Hirte Israels, höre, da du Josef weidest wie eine Herde. Oder Psalm 95,7, denn er ist unser Gott, wir sind das Volk seiner Weide, die Herde von seiner Hand geführt. Oder dann bei Jesaja 40, 10 und 11, seht, Gott der Herr kommt mit Macht. Wie ein Hirt führt er seine Herde zur Weide. Er sammelt sie mit starker Hand. Die Lämmer trägt er auf dem Arm. Die Mutterschafe führt er behutsam. Oder auch beim Propheten Ezechiel 34, 11 und folgende, das ist ja dieses ganze Schilderung des Hirten. Also, wenn das Volk Israel dieses Bild des Hirten für seinen Gott gebraucht, so gibt es ihm, diesem Gott, jene Merkmale, die es aus der eigenen Erfahrung kennt. Und das unterscheidet eben seinen Gottesbegriff von dem Gottesbegriff der benachbarten Heidenvölker, nicht? Die selbstgemachte Götter haben. Sie haben einen Gott, mit dem sie Erfahrung gemacht haben. Und sie vergleichen ihn mit einem Hirten. So haben sie ihn erfahren. Ein unverwechselbarer Zug dieses Gottesbildes ist die tätige Anwesenheit Jahwes unter seinem Volk. Tätige Anwesenheit. Und diese Wirklichkeit entwickelt sich zu diesem Begriff der Allgegenwart Gottes. Und dagegen die altorientalischen Naturreligionen, die kannte nur einen statischen Gott, der in seinem Tempel wohnt, nicht? Und der von dort aus seinen Einfluss ausübt. Das ist im Tempel. Der Gott Israels geht mit ihnen. Er ist mitten unter seinem Volk. Er handelt und ist erfahrbar mitten unter seinem Volk. Nicht? Und das ist im Begriff des Hirten wunderbar zusammengefasst. Und wenn diese Götter diesen Tempel verließen, nicht? Sondern wenn die Menschen dann zu diesem Gott in den Tempel gingen und sie sind vom Tempel wieder weggegangen, dann blieb Gott zurück. Jahwe ist anders. Er geht, wie ich schon sagte, mit seinem Volk. Ich schlage meine Wohnstätte in eurer Mitte auf und habe gegen euch keine Abneigung. Ich gehe in eurer Mitte. Ich bin euer Gott und ihr seid mein Volk. Levitikus 26, 11 bis 12. Ja, wunderbares Wort. Ich schlage meine Wohnstätte in eurer Mitte auf. Ich habe gegen euch keine Abneigung. Ich gehe in eurer Mitte. Ich bin euer Gott und ihr seid mein Volk. Und so ist der Name Jahwes, den er auch Moses im brennenden Dornbusch offenbarte, eben ein geheimnisvoller Name, in dem alles steckt. Und wie gesagt, und das Wort Hirte, der Begriff, ist ein für sie der Ausdruck, der alles umfasst. Und so begegnet sein Volk seinem Gott. Es erfährt ihn, wohin immer sie gehen. Sie erinnern sich so an die Geschichte Israels, wie oft die waren ja dauernd unterwegs, kaum waren sie mal wieder in Israel, haben wieder Treue geschworen. Oh Gott, so weile und schon wieder ist alles daneben. Schon wieder kommen sie wieder in die Klauen der heidnischen Völker, die Verbannung, wieder Jahrzehnte und wieder zurück. Es ist ein dauerndes Rum und Um. Und immer geht Gott mit, auch in die Verbannung. Denken Sie an Daniel in der Verbannung, nicht? Die drei Jünglinge im Feuerofen in der Verbannung. So begegnet das Volk seinem Gott. Der Psalm 139 bringt diese Nähe Gottes wunderbar zum Ausdruck. Wohin könnte ich fliehen vor deinem Geist? Wohin mich vor deinem Angesicht flüchten? Steige ich hinauf in den Himmel, so bist du dort. Bette ich mich in der Unterwelt, bist du zugegen. Nehme ich die Flügel des Morgenrots und lass mich nieder am äußersten Meer, auch dort wird deine Hand mich ergreifen und deine Rechte mich fassen. Würde ich sagen, Finsternis soll mich bedecken, statt Licht soll Nacht mich umgeben. Auch die Finsternis wäre für dich nicht finster. Die Nacht würde leuchten wie der Tag. Die Finsternis wäre wie Licht. Der Vers 7 und 12 vom Psalm 139. Also wunderbar. Das ist die Erfahrung Israels. Überall, wohin wir hin, wir laufen, laufen wir in seine Arme. Das ist Glaubenserfahrung dieses Volkes. Sie wussten also um Gott als einen Hirten. Der geht überall mit hin. Er sucht überall, wenn er eins mal aus dem Auge verliert, bis er es gefunden hat und trägt es sogar noch heim. Steht nirgendwo dran, dass er das Lamm schlägt oder dass er mit ihm schimpft und nimmt es auf die Arme und freut sich riesig. Denkt jetzt wieder an den verlorenen Sohn. Ja, das ist immer das Gleiche. Also sie haben Gottes Zuverlässigkeit erfahren in der Vergangenheit. Und deshalb, weil sie seine Zuverlässigkeit erfahren haben, trauten sie auch der Zukunft. Darum haben sie sich immer wieder, auch in den Psalmen haben sie das, auch bei den Propheten, immer wieder zurückberufen. Du hast uns doch herausgeführt. Du hast doch das alles gemacht. Bitte wiederhol's. Und selbst in der größten Gefahr der Gefangenschaft, nicht? Wir haben es verdient, wir wissen es, aber du, Herr, kannst uns befreien. Sie haben Erfahrung gemacht. Es ist ja zigmal passiert, dass er sie befreien musste, weil sie dauernd durch ihre Lumperei ja wieder irgendwo hineingeraten sind. Ja? Aber du hast es das letzte Mal gemacht, du machst es sicher wieder. Ja? Stellen Sie, die Zuverlässigkeit Gottes in der Vergangenheit gab ihnen immer, auch in der aussichtslosesten Situation, ein Licht in die Zukunft. Vielleicht kann man ruhig mal zwischendrin sich fragen, ja, wie sieht es bei mir aus? Ich habe doch auch Erfahrungen mit ihm. Stärken die mich auf Zukunft hin? Haben die eine Bedeutung, wenn ich mal wieder wirklich mitten in der Soße drin sitze? Ja. Also seine Treue ist wie ein Fels, auf dem sich ihr Leben dann aufbauen kann. Und das verleiht Israel ein Gefühl der Sicherheit. Ein bezeichnender Psalm dafür ist der Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Also wunderbar, nicht? Gefühl der Sicherheit. Und auch einmal da überlegen. Wenn Sie, Sie wissen ja, heute machen unsere Parteien große Programme und wollen ja uns wieder werben. Und sie haben vor allem den Köder vorne dran hängen, Sicherheit. Scheinbar ist das Gegenteil das Schlimmste, was unser Volk momentan in sich spürt. Die Unsicherheit, Ausgeliefertheit. Wenn Sie, unser Volk sucht Sicherheit, aber in den Parteiprogrammen findest du sicher nicht. Wenn Sie dann regieren, fehlen Ihnen alle Mittel, um uns Sicherheit zu geben. Sie tun so, als ob. Stehen Sie, Sie berufen sich nicht auf Gott. Stellen Sie mal vor, es wäre heute noch möglich, was der Adenauer gemacht hat mit seinem Kabinett. Wenn die nicht weiterkamen, hat er gesagt, wir machen eine kurze Pause. Jeder überlegt jetzt, in seiner Verantwortung vor Gott, was jetzt richtig ist für unser Volk. Können Sie sich sowas heute nur vorstellen, im heutigen Bundestag? Sehen Sie, Gott spielt keine Rolle, der Mensch will alles selber machen. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Die eigentliche Wirklichkeit wird geleugnet, wird auf die Seite gestellt. Wir machen es. Fertig. Bis wir dann an der Wand stehen. Dieses Gefühl der Sicherheit, und Sie werden spüren, wenn Sie sich auf diesen Gott einlassen, den wir jetzt betrachtet haben, diesen Vater, dann haben Sie in sich eine Sicherheit, und wenn morgen eine Atombombe fällt und wenn alles zusammenfällt, ja gut, dann fällt es zusammen, ich weiß ja, wo ich lande. Dann lande ich halt etwas früher im Paradies. Brauche ich schon nicht so lange warten. Verstehen Sie? Und wenn Sie mit solcher Sicherheit heute leben können, nicht gemacht, sondern aus dem Innersten heraus, werden Sie merken, dann kommen Sie sich vor, wie der Kaiser von Hamel, der Rattenfänger von Hamel. Die rennen Ihnen alle nach. Das heißt, Sie fragen sich, Mensch, woher hast du deine Sicherheit? Du bist so ruhig. Kriegst du das nicht mit, was heutzutage alles läuft? Verstehen Sie? Die Menschen suchen Menschen mit Sicherheit. Und das ist das Zeugnis für Christus, das Zeugnis für diesen Gott. Darin habe ich meine Sicherheit. Dann kann ich Ihnen das sagen, wo ich meine Sicherheit habe. Aber Sie müssen es zuerst in uns spüren. Ja? Das ist der Sinn jetzt von Exerzitien. Verankere ich mich neu in diesem Vater, dem innersten Geheimnis Gottes, auf das ich mich verlassen kann, wo ich hundertprozentig bin. Der Hirte, der mich im Auge hat, der mich überall an der Hand hat, dem mich niemand entreißen kann und ich in aller Ruhe mein Heute ganz leben kann. Ja. Nicht? Gerade dieser Psalm 121, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er lässt deinen Fuß nicht wanken. Er, der dich behütet, schläft nicht. Nein, der Hüter Israel schläft und schlummert nicht. Der Herr ist dein Hüter. Der Herr gibt dir Schatten. Er steht dir zur Seite. Bei Tag wird dir die Sonne nicht schaden, noch der Mond in der Nacht. Der Herr behüte dich vor allem Bösen. Er behüte dein Leben. Der Herr behüte dich, wenn du fortgehst und wiederkommst, von nun an bis in Ewigkeit. Das ist die Erfahrung Israels. Und aus dieser Überzeugung lebte dieses Volk. Und seine Religion war keine abstrakte Religion. Sie war eine lebendige, menschliche Erfahrung dieser göttlichen Wirklichkeit. Und das ist das, was man an uns Christen heute noch mehr erleben sollte, da ja durch die Erlösung das alles noch viel entscheidender, ja, viel wirklicher noch ist. Ja. Also diese Religion war eine lebendige menschliche Erfahrung mit der göttlichen Wirklichkeit. Einer Wirklichkeit, die so tief und fest war, dass sie sich als Eckstein der Existenz des jüdischen Volkes erwies. Und da spüren wir, welchen Inhalt gerade dieses wunderbare Wort hat. Und ich möchte Sie einfach einladen, gerade auch dieses Wort vom Hirten mal immer wieder zu betrachten. Gerade auch, wenn Sie so im Psalm beten oder bei den Propheten lesen. Es ist das, was wir diese Tage betrachtet haben, in einem Wort zusammengefasst, ganz existenziell. Und jetzt wissen wir den Weg und jetzt kommt das Schönste. Jetzt gehen wir den Weg. Ich hoffe, dass Sie eine Entscheidung getroffen haben und nicht bloß wieder einen billigen Vorsatz, der nach 8 Tagen verbraucht ist. Ich gehe diesen Weg mit dem Herrn im Land der Lebenden und nicht der Toten, damit die Welt wieder Hoffnung bekommt, die Welt um mich herum. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist.
Wie immer, ganz zu Anfang.